Halleluja, Gott, du bist hier. Wir danken dir. Wir wollen mit dir in Verbindung sein. Wir wollen eins sein mit dir. Du bist hier, nicht als Gegenstand, sondern als lebendige Person, die wir kennenlernen wollen, näher und tiefer. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns heute dienen möchtest, unseren Herzen dienen möchtest und uns zeigen möchtest, wer Jesus ist, wer der Vater ist und wer du bist, so die Kraft bist, die uns gibst. Dass du die Erkenntnis bist, die du uns gibst, wer Jesus tatsächlich ist. Zeige uns mehr Offenbarung, Vater, von dir, wenn wir wollen wandeln, transformieren, ähnlich werden zu Jesus Christus hin. Wirke mit deiner großen Kraft, Heiliger Geist, und zeige uns das Erbe, was wir empfangen, wenn wir Ja sagen zu Jesus Christus. Amen. Ja, willkommen. Wir setzen fort mit der Predigtreihe. Die Predigtreihe ist, was uns wertvoll ist. Dazu haben wir drei Bereiche und die drei Bereiche gehen wir nochmal kurz drauf ein. Der erste Bereich ist, dass wir Gott im Zentrum haben. Der zweite Bereich ist, dass wir Menschen im Fokus haben. Und der dritte, dass wir Reich Gottes unser Herzschlag ist. In den vergangenen drei Predigten haben wir gehört, wie es ist, eigentlich mit Gott zu leben, was Gottes Plan ist, Gottes Wille, der Heilige Geist. Und das ist das Fundament für all das, was jetzt kommt. Denn die Beziehung zu Gott ist elementar für all das, um Menschen zu lieben, um Reich Gottes zu bauen. Heute gehen wir näher darauf ein, auf Menschen lieben. Und Werte sind ja dazu da, nicht einfach, dass sie da geschrieben sind. So, das sind unsere Werte, das ist Mission, das ist Vision, schön, dass ihr sie habt. Sondern Werte sind dazu da, um gelebt zu werden, sie mit Leben zu füllen, es als Ideal anzunehmen. Wir kommen da vielleicht nicht ran, weil das wirklich viel zu groß ist, aber wir entwickeln uns dahin. Das ist unser Maßstab. Wir wollen es nicht zu klein halten und sagen, ja, das haben wir schon erreicht, brauchen wir ja nicht mehr. Sondern wir wollen das Maßstab des Himmels hier auf dieser Erde leben. Und dazu haben wir uns Werte empfangen. Und Werte sind dazu da, aber nicht nur hier in dieser Gemeinde zu kultivieren. Zuerst, ja, Gemeinde, Halleluja. Aber dann rausströmen, raus nach draußen, hinter dieser Tür. Und es auch leben im Alltag und auf der Arbeit. Und somit sieht man, dass Werte einen höheren Zweck erfüllt. Es erfüllt diesen Zweck, dass wir den Himmel auf dieser Erde erfahren, du in deine Bestimmung hineinkommst und Christus ähnlicher wirst. Halleluja. Wer will nicht diese Werte haben? Darin zu leben, ist wie ein Gewächshaus. Auf einmal wächst man. Auf einmal macht es blub, 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 blub. Das sind Früchte, die hervorkommen. Und diese Werte entspringen aus drei Bereichen, aus dieses Gott, Mensch und Reich Gottes. Und in den nächsten drei Predigten, inklusive diese, gehen wir darauf ein, Mensch im Fokus. Aber wieso Mensch? Wieso nehmen wir nicht die Natur oder Tiere im Fokus? Nun ganz einfach, weil Jesus Christus für uns Menschen gestorben ist. Und wenn unser Gott für uns stirbt, als wir noch Sünder waren, dann ist da irgendwie etwas drin, worauf wir uns einlassen sollten. Dann ist da irgendwie ein Geheimnis drin, weshalb Jesus Christus für uns gestorben ist. Deshalb wollen wir auf den Menschen mal fokussieren und schauen, was das Herz Gottes für uns Menschen ist und wie wir uns da eins machen mit ihm. Und weil nun, schaut euch mal rum, es sind überall Menschen, es sind auch Stühle. Stühle sind jetzt nicht im Fokus, sondern die Stühle sind dazu da, um gefüllt zu werden, genau wie Werte auch. Das heißt, Gemeinde besteht aus Menschen, aber allein aus Menschen macht eine Gemeinde nicht aus. Es kann hier proppenvoll sein von Menschen und das ist dennoch keine Gemeinde. Erstens, wenn sie nicht Jesus im Fokus haben und zweitens, wenn sie nicht in Beziehung zueinander sind. Und darum geht es heute. Wie steht es um unsere Beziehung? Fehlt die Liebe in einer Gemeinde, dann bricht die Gemeinde zusammen. Dann ist das ein Pulverfass von Streitigkeiten. Dann hört es gar nicht auf. Dann ist das nicht anders als das, was wir in der Welt sehen oder vielleicht auch erleben. Und somit ist Beziehung zu Menschen, die Liebe zu Menschen, ein fundamentales Element für den Gemeindebau. Das heißt, wenn wir auch wachsen wollen, ist das Wesentliche Liebe. Liebe deinen Nächsten, liebe den Menschen. Und jetzt mache ich noch einen oben drauf. Jesus identifiziert sogar Menschen lieben als eine goldene Regel. Also so richtig wichtig. Ist keine silberne, bronze Regel oder ja, eine Regel nebenbei. Nein, ist eine goldene. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Das ist die goldene Regel. Das heißt, da muss irgendwas drinnen stecken, was ziemlich wichtig ist. Und selbst jedes neutestamentliche Buch behandelt das Thema Menschen lieben. Und alle Evangelien Menschen lieben. Man findet etliche Verse darüber. Und diese ständige Akzentuierung auf Menschen lieben weist darauf hin, dass es da einen Schlüssel gibt im Zusammenleben und in der Gemeinde unter uns. Da ist ein Geheimnis. Und auf dieses Geheimnis will ich heute mit euch auf diese Spur gehen und schauen, was diese Liebe ist und wer entscheidet über was überhaupt Liebe ist. Jeden Tag, vielleicht gibt es eine unter euch, die gerne Filme schauen. Ist es Hollywood, die darstellen, was Liebe ist? Romantisch und am Strand. Ist das Liebe? Oder Google, wenn man da eintippt, was ist Liebe? Ist das das, was Liebe ist? Wer definiert eigentlich Liebe? Ist Liebe, wie sehr ich jemand umarme? Wenn ich jemand leicht umarme, habe ich wenig Liebe. Wenn ich jemand fest umarme, sodass ich fast ihm seinen Nacken wegnehme, ist das feste, große Liebe? Wie wird Liebe gemessen? Wie groß ist denn die wahrhaftige Intensität der Liebe? Ist das vielleicht die Kultur, in der wir leben? Definiert das unsere Liebe? Woran erkennt man einem Menschen, ob er die Liebe begriffen hat? Ein Christ würde man sagen, er hat die Liebe begriffen. Aber sieht die Liebe dann so aus? Dann fragt man dann vielleicht so eine Gruppe von Menschen, hey, seid ihr Gläubige? Seid ihr Nachfolger Jesu? Dann schreien vielleicht einige von euch auf, ja, ja. Wieso? Woran machst du es fest? Ich bin immer im Gottesdienst. Ich habe immer meine Bibel dabei. Ich habe immer ein Kreuz an mir. Ich bete jeden Tag. Ist das Liebe? Ob du einen Fisch am Auto hast oder nicht? Ist das, woran wir messen, er hat Liebe oder nicht? Ist das ein Christ? Jesu Antwort in Johannes 14 ist ziemlich deutlich. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Woran kann man den Jüngern erkennen? Woran kann man den Christen erkennen? An der Bibel? Was steht da? An der Bibel, die ihr unter eurem Arm trägt, wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das steht da drinne. Euer Liebe zueinander wird jeder erkennen. Das heißt, da ist dieses Geheimnis, dass wir uns einander lieben und sich darin Jesus offenbart und sagt, okay, er ist ein Christ, er ist ein Nachfolger Jesu Christi. Und ihr stolpert wahrscheinlich erstmal daran, neues Gebot, ja, was ist denn daran neu? In 3. Mose 19, 18 steht schon geschrieben, ja, liebe deinen Gott mit ganzem Herz, mit ganzer Kraft, mit aller Seele und auch liebe den Nächsten wie dich selbst. Das heißt, es ist nichts Neues, liebe den Nächsten, liebet euch untereinander. Was ist daran neu? Nun, das neue Gebot ist nicht auf die Liebe bezogen. Das neue Gebot kann nicht auf die Liebe bezogen sein. Das ist, wenn ich sage, Flo, du sollst mich jetzt lieben. Kommando. Tu es. Mach es. Es ist eine Pflicht. Ich trage es dir, Gott, Jesus hat gesagt, ich gebe dir ein neues Gebot. Ich gebe dir ein Gebot, ich gebiete es dir, liebe mich. Das kann nicht sein, oder? Hört sich ein bisschen komisch an. Man kann nicht Liebe einfordern oder verpflichtend machen. Das ist nicht, was Jesus meint. Das neue Gebot ist wie ich. Liebe wie ich. Liebe wie Jesus. Das ist das neue Gebot. Denn Jesus erfüllt all die Gebote im Alten Testament. Das ist jetzt kein 11. Gebot, sondern das ist die Erfüllung aller Gebote. Und dabei sollen wir Jesus in der Liebe zueinander als Vorbild nehmen. Er prägt uns und so sollen wir es ihm gleich tun. Dass so wie er liebt, sollen wir auch lieben. Nicht nur schauen, wie hatte Gott geliebt, sondern wie hat er auch die anderen Menschen geliebt. Wir sind so schnell dabei, oh, ich preise dich her und Halleluja, das ist super. Nur dabei soll es nicht aufhören, sondern du empfängst und gibst diese Liebe weiter. Das ist, was hier gemeint wird, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und das ist das neue Gebot. Und da habe ich mich gefragt, nun Jesus, soll ich jetzt hineinschauen, wie du das gemacht hast? Dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, Jesus, das war halt Jesus, Mensch und Gott, der kann das. Und dann, wenn ich euch hier aufzähle, was Jesus alles gemacht hat, ja, das war halt Jesus, ich bin, ja, er ist Gott. Da habe ich gesagt, Gott, gib mir jemanden. Gib mir jemanden in der Bibel, der wirklich, so, wo wir uns mit ihm so stark identifizieren, dass wir sagen, boah, wenn der das kann, dann ist es tatsächlich möglich. Und das ist ein Mann in der Apostelgeschichte, der uns ein Beispiel ist, was es bedeutet, wie Jesus liebt. Ein Beispiel ist für Johannes 13. Und ein Beispiel ist dieses neue Gebot, wirklich zu leben. Und das ist ein Mann, den ihr wahrscheinlich noch nicht gehört habt, aber der wesentlich dazu beigetragen hat, dass das Neue Testament zu dem wurde, was es heute ist, nämlich voller Gnade und voller Erkenntnis durch einen Mann namens Paulus. Aber um diesen Mann geht es erstmal nicht. Aber ich fange mal an. Saulus, also Paulus war ja mal Saulus. Paulus ist ein guter, Saulus ist ein schlechter, derselbe Mann, aber er hatte eine schlechte Vergangenheit. Er war so ein terroristisch, ein bisschen unterwegs. Will Christen ermorden. Das war sein Auftrag. Das hat er so verstanden. Und er hat sogar einen Brief erhalten von einem Priestern, dass er das tun darf und ist nach Damaskus gezogen. Und auf dem Weg nach Damaskus hat er einen Lichtstrahl auf ihn und hört nur noch eine Stimme. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Wer bist du? Ich bin Jesus Christus, den du verfolgst. Und daraufhin wurde er blind. Ein Ende eines Terroristen, finito. Das war's. Er kann das nicht mehr ausführen. Ist das so? Saulus, der zu einer dieser liebenvollen Person Paulus wurde, fängt die Geschichte an, als er blind wurde. Und manchmal ist das bei uns auch im Leben. Manchmal sind wir blind vor einer Situation. Wir sehen es nicht, aber die Hilfe eines Mitmenschen macht uns sichtbar, wer wir wirklich in Jesus Christus sind. Und das hat Hananias gezeigt. Und das ist die Person, um die sich es heute dreht. Denn er, Hananias, zeigt uns, wie es ist, wie Jesus zu lieben. Und was ist dann passiert? Saulus auf dem Boden. Zeitgleich in Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er zu ihm. Ja, Herr, hier bin ich, erwiderte der Mann. Der Herr fordert ihn auf, geh zur geraden Straße in das Haus von Judas und frag dort nach einem Saulus von Tarsus. Er betete gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen. Also Saulus betete gerade und sah diesen Mann, nämlich der Hananias hieß. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Also was ist passiert? Saulus auf dem Boden, er hat diese Vision, dass Hananias auf ihn zukommen wird, um ihm die Hände aufzulegen, damit er wieder sehen kann. Und Hananias hatte zur selben Zeit auch diese Vision bekommen, hey, da ist Saulus von Tarsus, geh da bitte hin. Nur stopp mal, Moment. Gott fordert jemanden auf, zu jemand hinzugehen, der ihn eigentlich töten möchte. Das wäre so, wenn du aufgefordert wirst, nach Nigeria zu gehen. Geh nach Nigeria und sag Boko Haram, das geht so nicht mehr. Lege ihnen die Hände auf, dass der Heilige Geist auf ihn fällt und die auf einmal sehen, sie gehören zu Jesus Christus. Bist du bereit? Das ist Hananias letztendlich passiert. Hananias hört nur solche Geschichten, dass er tatsächlich schlimm ist. Das heißt, Gott fordert ihn raus aus dieser Komfortzone. Was für eine Liebe, denkt er wahrscheinlich. Also ich denke eher, Gott, das soll deine Liebe sein, dass du mich vor die Hunde setzt und sagst, so mach mal, Risiko halt, du wirst wahrscheinlich sterben. Kann das Jesus nicht selbst tun? Er ist ihm doch schon erschienen. Aber wieso macht das Jesus nicht selbst? Ich meine, Gott ist allmächtig. Jesus will, dass Paulus von den Jüngern erkannt wird. Er ist schon von Jesus erkannt. Und Saulus hat auch Jesus erkannt. Gott erkennt Saulus erkennt Jesus. Aber wer hat ihn noch nicht erkannt? Die Welt und die Jünger. Deshalb hat Jesus aufgefordert, Hananias, geh bitte zu ihm und dass da Versöhnung stattfindet. Lieb ihn. Wir müssen dann selbst ran. Hananias ist dann selbst rangegangen, obwohl es eigentlich unmöglich erschien. Ich meine, das steht auch auf der Abschussliste von Saulus und es ist ein ziemlich großer Schritt für ihn. Und das ist der allererste Punkt, den wir verstehen müssen, andere Menschen zu lieben. Wir sind hier. Aber was wir dort feststellen ist, dass Hananias eine Beziehung hat zu Gott. Und das ist der allererste Punkt. Wir können nicht aus uns selbst heraus lieben. Es ist unmöglich. Du kannst, während du hier sitzt, aus deiner eigenen Natur heraus nicht lieben. Es ist unmöglich. Du wirst es nicht schaffen. Ohne eine Beziehung zu Gott kannst du Menschen nicht lieben. Du kannst dich noch so anstrengen. Du wirst nie die Erwartung anderer Menschen erfüllen können. Weil Hananias eine lebendige Beziehung zu Gott hatte, wurde Hananias erwählt. Man könnte sagen, lass uns Petrus auswählen, lass uns Johannes auswählen. Die sind noch ziemlich schnell, hier, ich. Aber Gott hat Hananias ausgewählt. Wieso? Na ganz einfach, er lebt in Damaskus, Saulus war gerade dahin unterwegs. Aber es hat noch einen anderen Grund gehabt, weil er eine starke Beziehung zu Gott hat, voller Vertrauen, voller Gebet, voller Zuversicht und Treue. Deshalb hat Gott Hananias ausgewählt. Und wenn diese Beziehung nicht da wäre, ja, dann wäre es verstört. Dann sagte Gott, was willst du überhaupt? Was erzählst du? Ich verstehe das nicht. Und ich glaube, das ist für uns viele so. Wenn wir keine Beziehung zu Gott haben, wird Christentum zum Krampf. Wird Christentum zum Kampf. Wird es nicht einfach sein für dich. Es ist absolut notwendig, eine Beziehung zu Gott zu haben, um anderen Menschen zu dienen und zu lieben. Und Johannes hat es auf den Punkt gebracht. Das Einzige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er hat uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Weshalb lieben wir? Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Nicht, weil du liebst, nicht, weil du so toll und nett bist, sondern Gott hat dich zuerst geliebt. Weil Gott Liebe ist, kannst du lieben. Und somit ist die Liebe Gottes unser Vorbild. Die Liebe Gottes ist unsere Prägung, wie wir leben. Die Liebe Gottes ist unser Wert. Denn er hat geliebt, als wir noch Sünder waren. Er hat dich geliebt, als du gegen Gott warst, hat er dich geliebt. So voll ist das Maß der Liebe Gottes. Und aus diesem Überfluss heraus können wir empfangen, die Liebe empfangen und weitergeben. Aber wisst ihr, es gibt zwei unterschiedliche Formen von Liebe. Eine Liebe, ich liebe andere Menschen, damit ich das bekomme, was ich will. Oder das andere ist, ich liebe Menschen, weil ich voller Liebe bin. Ich will mich hineinvestieren, auch wenn ich nichts bekomme. Bedingungslos und ohne Gegenleistung. Ich will dich lieben, weil ich etwas in dir sehe, was toll ist und großartig. Und weil ich von Gott so sehr geliebt bin, ich muss es ausströmen lassen. Also machst du etwas, um geliebt zu werden? Holst du den Müll raus, um von deiner Frau geliebt zu werden? Oder holst du den Müll raus, weil du es aus Liebe tust, weil du sie liebst? Und dahinter stehen zwei ganz große Konzepte. Und das ist einmal Eros und Agape. Eros, das ist dieses, nenne ich Sklavendenken. Ich tue etwas, damit ich es bekomme, weil ich es ja nicht habe. Ich habe ja keine Liebe, deshalb tue ich es. Und Agape ist die göttliche Liebe, das heißt, wir positionieren uns in die Sohnschaft, in die Kindschaft hinein, die Tochterschaft von Gott und empfangen seine Liebe. Ich bin geliebt, du bist wertgeschätzt. Du musst keine Liebe in dieser Welt suchen, denn Liebe ist dazu da, nicht um zu nehmen, Liebe ist dazu da, um zu geben. Liebe gibt und nimmt nicht. Das heißt, wenn du sagst, ich liebe, damit ich was bekomme, ist das keine Liebe, das ist Eros. Ich liebe, weil ich voller Liebe, weil ich sprudle, das ist Agape, das ist göttliche Liebe, verschwenderische Liebe. Das ist Gott. Und darin fordert uns Gott heraus, nämlich genau diese Agape-Liebe für uns anzunehmen. Aber das können wir nur, wenn wir uns hineinstellen in die Gegenwart Gottes und aufnehmen und weiterfließen lassen. Um es ein bisschen besser zu verdeutlichen, ein Baby, was nur 3 Monate alt ist und innerhalb dieser 3 Monate keine Liebe empfangen hat, hat man festgestellt, ist unmöglich, dass es dann noch lieben kann und Liebe empfangen kann. Es spürt nichts. Entweder stirbt es oder hat dann später Schwierigkeiten im Leben. Das heißt, ein Baby, selbst im Biologischen, muss erstmal eine Liebe empfangen, damit es geben kann. Du kannst nichts geben, wenn du nichts hast. Öffne dein Herz für die Liebe Gottes, damit du die Liebe Gottes weitergeben kannst. Wenn du dich nur für die Liebe deiner Umstände öffnest, dann kannst du nur so viel geben, wie die Umstände es dir geben kann, nämlich nichts. Aber Gott gibt dir die Fülle. Öffne dich dafür. Punkt 1. Und dafür hat sich Hananias geöffnet und konnte hören, weil er eine Beziehung hat. Und dann denkt man sich, Hananias ist jetzt hinausgeritten, denkt sich, ja, ich werde mit Saulus einen Tee haben, ich werde ihm das sein Augenlicht wieder zurückgeben und alles wird toll sein, weil Gott mich dazu berufen hat. Halleluja. Und dann lesen wir im folgenden Vers, mal gucken, was tatsächlich passiert ist. Aber, Herr, wandte Hananias ein, ich habe schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem die verfolgt hat, die zu dir gehören. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der obersten Priester hat, auch hier alle zu verhaften, die dich anbeten. Ui, Hananias macht wohl einen Rückzug. Was ist denn jetzt mit dieser Beziehung passiert? Er macht's doch nicht, von wegen. Der zweite Punkt ist, maße dir nicht zu viel ein als das, was du bist. Ich maße mir nicht an, besser zu sein als andere. Ich maße mir nicht besser zu sein als andere. Und ich stehe demütig vor Gott und auch vor den Menschen und sage, ich bin nicht besser als die anderen. Die haben auch solche Fehler wie ich. Und diese Demut, in der Hananias jetzt hineinkommt, sieht so aus, dass er Sorgen und Probleme an Gott lenkt. Und sagt, Gott, ich kann das nicht, also was soll ich da machen? Ihm ist die ganze Vollmacht gegeben. Und dann, in diesem Prozess ist es wichtig, dass wir, wenn wir mit schwierigen Personen zu tun haben, die vielleicht gegen dich sind oder die schwierig umzugehen sind, und ich bin mir sicher, du hast es hier auch oder anderswo auch erlebt, es ist wichtig, da Demut zu bewahren, diese Haltung der Demut. Nicht zu schnell zu sein, sagen, Gott, bitte, dieser schwierige Mensch, verändere ihn. Wir sind da ziemlich schnell dabei, zu beten, Gott, mach was. Verändere ihn, nicht mich, sondern ihn. Er ist schuld, ich verurteile ihn. Arbeite zuerst an dir und sag, Jesus, es ist schwer für mich, ihn zu lieben oder sie zu lieben. Vielleicht sehe ich nicht das richtig, vielleicht mache ich auch was falsch. Zeige mir, wie du liebst, Jesus. So will ich auch lieben. Zeige mir, wie du handelst. So will ich auch handeln. Zeige mir, mit welcher Haltung du in dieser Person entgegenstehst. Mit dieser Haltung will ich auch entgegenstehen. Demütig sich vor Gott stellen und sagen, mach du. Zeige mir meine Fehler. Und manchmal schauen wir zu sehr auf die Fehler anderer. Und das ist so eine Art Abwehrmechanismus, was wir einbauen für uns. Nicht mehr auf unsere Fehler zu schauen, sondern auf die der anderen. Denn es ist einfacher, über andere zu lästern und zu sagen, wie schlimm doch die anderen sind. Aber seid dahin demütig zu sagen, schaut erstmal, welche Fehler ihr habt. Ich glaube, das macht euch so demütig, dass ihr dann die Schwächen anderer besser versteht. Schau, welche Fehler du hast, dann verstehst du die Schwächen anderen besser. Gucke, welchen Holzbalken du in deinem Auge hast, bevor du den Zahnstocher des anderen herausziehst. Schaue erstmal, wo du stehst bei Gott und verurteile nicht zu schnell. Und vielleicht ist die Person doch wer weiß, so wie bei Saulus auch und bei Hananias, eine Antwort auf ein langjähriges Gebet. Gott, öffne mein Herz für mehr Liebe von dir. Und ist die schwierige Person da und Gott sagt, jetzt Liebe, ich will es machen. Und er sagt, nein, Gott, verändere die Person. Und wir müssen davon wegkommen, auch zu sagen, ich will mit dieser Person nichts zu tun haben, weil ich habe schnell noch was anderes zu tun. Ich bin in meiner Arbeitswelt, ich muss shoppen, ich muss viele andere Dinge tun. So hetzig waren auch die Pharisäer auf dem Weg hin vielleicht zum Gottesdienst, ich weiß es nicht, die einen verletzten Mann einfach auf dem Weg liegen gelassen haben, bis ein barmherziger Samariter ihm geholfen hat. Manchmal haben wir auch so eine Art Besetzt-Schild um uns herum, wie am Hotel, es ist besetzt. Störe, bitte nicht stören. Lass uns von Gott im Alltag stören. Ich glaube, Hananias hatte was Besseres vor, als jetzt zu einem Terroristen hinzugehen und ihn die Hände aufzulegen. Hat sich wahrscheinlich gedacht, ich hoffe, meine Hand ist dann noch am Arm. Er hat bestimmt was Besseres zu tun. Du hast bestimmt auch was Besseres zu tun, aber lass dich unterbrechen von Gott. Bleib stehen, wie Jesus Christus auch bei dir stehen geblieben ist. Bleib auch bei anderen Menschen stehen. Wir lehren so viel über, wir müssen gehen, gehen, gehen. Bleib doch einfach mal stehen in dieser Situation. Maße dir nicht an, dass du besser bist, als du dir denkst. So haben wir gesehen, wir haben eine Beziehung zu Gott. Wir haben eine verändernde Haltung, wo wir uns unterordnen. Und dann im dritten Schritt sehen wir eigentlich, wie dann Gott auf diese Zweifel reagiert, die Hananias hat. Doch der Herr sprach zu Hananias: Geh nur. Ich habe diesen Mann als mein Werkzeug ausgewählt. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Hananias richtet seine Sorgen auf Gott und prompt kommt eine Antwort. Der Heilige Geist wirkt und ermutigt Hananias: Geh nur. Mensch, wie ermutigend, geh. Aber gibt auch eine Erklärung, was da passiert. Höre Gott zu, sei still. Und das ist der dritte Punkt, den wir beherzigen sollten, dass wir offen sein sollten, in der Empfängnis des Heiligen Geistes zu erfahren. Was zu erfahren? Wie wir lieben sollen. Wir wissen, dass wir lieben sollen, dass wir nicht besser sind. Aber wie liebe ich denn jetzt diese schwierige Person? Wie mache ich das überhaupt? Und der Heilige Geist ist dein Impulsgeber, deine Kreativität, der dir hilft, in dieser Situation zu reagieren und zu handeln, so wie Jesus gehandelt würde oder hat oder gerade durch dich tut. Und er gibt uns eine Erkenntnis in jeder Situation, was tut der Heilige Geist da. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen nicht den Heiligen Geist, jemanden zu lieben, der uns auch liebt. Ich glaube, das ist ziemlich einfach. Mein Fleisch sagt, ja, er ist toll, sie ist toll, er liebt mich, ich liebe sie. Hammer, funktioniert. Ich glaube, dabei brauchen wir keinen Heiligen Geist. Aber doch bitte ich dich, dass du den Heiligen Geist damit einbeziehst, weil er dir den nächsten Schritt gibt. Wenn schwierige Situationen hineinkommen, dann öffne dich für das Wirken des Heiligen Geistes, für seine Kraft, für die schwierigen Menschen zu lieben. Jesus ist uns vorangegangen und der Heilige Geist lehrt uns, wie Jesus geliebt hat. Wenn du dich einlässt auf den Heiligen Geist, nicht auf deine Gefühle, nicht auf die Vergangenheit, nicht auf die Erfahrung, die du gemacht hast, sondern auf den Geist deines Glaubens mit Gott, nicht den Geist deiner Vergangenheit, Geist deiner Verletzlichkeit oder deines Fleisches, sondern du lebst im Geist und nicht im Fleisch. Und somit haben wir jemanden in uns, der größer ist als all das, was draußen ist, als diese schwierige Person, als diese unüberwindbare, scheinbare Situation. Aber das, was in dir ist, nämlich Jesus Christus, in der Kraft des Heiligen Geistes, ist stärker als der Hass, der um dir herum schwirrt und ist. Der Halleluja, Amen. Und gerade dieser Samen, den wir da aufnehmen, nämlich den Samen des Glaubens, dass dieser Same stärker ist. Woran merken wir denn das? Der Same eines Apfels ist stärker als der Apfel selbst. Glaubt ihr das? Weil der Same einen Baum hervorbringt und noch mehr Früchte hervorbringt als dieser eine kleine Apfel. Der Same in dir ist größer als das, wer das du bist, als das, was im um dich herum tobt, als die Wellen in deinem Leben. Der Same in dir, da kannst du Bäume wachsen lassen, nicht nur herausreißen. Die Welt liebt Bäume herausreißen, wir lieben Bäume zu pflanzen. Und das ist der Glaube, der in uns ist. Das ist die Liebe, die in uns ist. Die Liebe als Samen in uns, hineingepflanzt vom Heiligen Geist, ist größer und stärker als die Finsternis um uns herum. Und somit haben wir ein Verhältnis zu Gott mit einer demütigen Haltung und Empfang vom Heiligen Geist, wie es geht. Und jetzt geht Hananias los und denkt sich, okay, ich gehorche jetzt Gott. Es wird schwierig, aber Hananias gehorchte. Er ging in das Haus von Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hand auf. Und er legt ihm die Hand auf, machte das, was Saulus auch seinen Brüdern getan hat. Es ist jetzt seine Chance. Er kann sich denken, ich bin eifersüchtig. Wieso will Gott Saulus aus? Der kann mich auswählen. Ich kann das nichtjüdische Volk erretten. Nein, Saulus ist erwählt. Er kann aus Hass reagieren und ich werde es ihm heimzahlen und ich werde ihm das antun, was uns allen angetan hat. Und er legt die Hand drauf und was macht er? Lieber Bruder Saulus, lieber Chef, meine liebe Ehefrau, auf einmal ist da ein Bruderverhältnis, da ist eine sehr starke Intimität da. Hananias lädt Saulus hin zu dem Frieden ein, hin zur Gemeinschaft. Lieber Bruder Saulus, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Liebe deine Feinde. Das ist ein Gebot, was auch mit der Liebe zusammenhängt und wo Jesus Christus es uns auch vorgelebt hat, was Hananias letztendlich jetzt auch tut. Er geht dorthin und tut das, wofür der Heilige Geist ihn befähigt hat und vertraut auf den Heiligen Geist, weil er diesen Glauben hat, diese Beziehung hat hin zu Gott und diese Beziehung mitnimmt. Er nimmt nicht die Vergangenheiten nicht mit oder die Lügen mit, was die anderen Menschen wohl gesagt haben, die Lästereien mit, sondern nimmt das, was Gott gesagt hat und wendet es an. Und Halleluja, was sehen wir, mein lieber Bruder Saulus. Und wir kommen da ziemlich schnell hinein in dieses Verurteilen und du bist schlecht und das ist nicht gut. Und wir müssen uns deshalb bewusst werden, wenn wir nicht lieben, ist das Hass. Es gibt keine Grauzone, es gibt nur Liebe und Hass. Es gibt nichts dazwischen. Entweder entscheidest du dich für Liebe oder du entscheidest dich für Hass. Was Johannes schreibt als, dann bist du jemand, der tot ist und mördert. Das ist heftig. In 1. Johannes 3,15. Du bist tot und mörderst, wenn du nicht liebst. Das ist heftig. Und dann sind wir auch nicht besser als die Welt, sind wir auch nicht besser als Saulus. Aber Feindesliebe führt nämlich zu Folgendem. Hier soll unsere Liebe nicht an der Not oder an der Schuld anderer erlahmen. Nur weil jemand schuldig ist, heißt das nicht, dass ich ihn nicht lieben soll. Nur weil er jemand Not hat, heißt das nicht, dass ich ihn lieben soll. Sondern gerade da liebt, wenn ihr Hass empfangt oder erfährt, liebt genau da. Denn das ist das Unmögliche. Und wo es unmöglich ist, da wirkt Gott hinein. Denn er liebt das Unmögliche und will uns dazu gebrauchen, damit ein Zeugnis hervorkommt und die Welt sieht, das muss Gott gewesen sein. Das ist Jesus Christus und er lebt. Halleluja. Und wir nehmen deshalb Jesus Christus als unseren Vorbild. Wir nehmen nicht Saulus als unseren Vorbild. Wie hat er reagiert? So werde ich ihm das auch heimzahlen, werde ich auch reagieren. Wie hat Jesus reagiert? Und so tun wir es ihm gleich. Und vergegenwärtigt euch doch mal, was Jesus dort am Kreuz getan hat. Er hat dort qualvoll gelitten, mit voll viel Schmerz und hat den wichtigsten Akt der ganzen Menschheit vollbracht, nämlich uns alle zu retten. Und was macht er? Der wendet seine Aufmerksamkeit einem anderen Verbrecher, seinem Feind, einem Gotteslästerer zu und rettet ihn. Während des ganzen Leids, und vielleicht leidest du auch, hab deine Aufmerksamkeit auf die Liebe Gottes und begegne andere Menschen mit dieser Liebe Gottes. Und dann sagt Jesus noch, vergibt alle, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wow, der hat ja nichts anderes besser zu tun, als die Welt zu retten und nebenbei macht er noch was anderes. Wow. Bleibt stehen bei solchen Menschen. Sieht es als eine Chance an, wo sich Jesus Christus verherrlichen kann. Und das hat Hananias getan. Er hat es uns vorgemacht. Wenn er es kann, können es wir auch. Weil er auch erfüllt war mit dem Heiligen Geist, so wie wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und weil Jesus Christus schon da für ihn gestorben ist, so wie er für uns gestorben ist, so können wir es ihm gleich tun. Und das Letzte, was dann passiert, ist etwas Sensationelles, worauf wir uns alle freuen können. Und das ist die Verheißung aller Liebe, die wir tun gegenüber anderen Menschen, nicht damit wir was bekommen, sondern damit andere was dafür haben, damit Gott verherrlicht wird. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und dachte sich, okay, da ist dieser Hananias, den werde ich jetzt fertig machen. Jetzt kann ich wieder sehen, jetzt weiß ich, wer ich wieder bin und ich werde ihn jetzt heimzahlen. Ich werde Damaskus jetzt zerstören. Ich erinnere mich noch an den Brief, ich habe ja noch irgendwo einen Brief hier und ich werde es jetzt tun. Das hätte Saulus machen können, aber er stand auf und ließ sich taufen. Halleluja. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er sogar bei den Jüngern in Damaskus. Also er ist nach Damaskus gegangen mit dem Ursprungsabsicht, Menschen zu töten. Und was er macht, ist, dass er dort endet, dass er mit denen lebt und liebt und miteinander Essen teilt und sich sogar taufen lässt. Wie erstaunlich ist das? Und das ist das Letzte, dass deine Liebe Jesus Christus bezeugt in der Gemeinde. Saulus ist in die Gemeinde eingefropft worden, ist hineingekommen, ist hineingetaucht worden mit der Taufe, weil er an Jesus Christus jetzt glaubt. Und Saulus, der jetzt zu Paulus wurde, hat Ja zu dieser Gemeinschaft gesagt. Und in dieser Gemeinschaft, da ist die Liebe lebendig, weil sie einander lieben und weil sie Gott lieben und ihn ehren. Und auf diese Liebe habe ich Gemeindeliebe genannt. Wir haben eine Feindesliebe hin zu Menschen, mit denen wir wenig umgehen können. Wir haben aber auch eine Liebe zu Menschen, mit denen wir ganz gut umgehen können. Und sich darauf zu fokussieren. Und zu fragen, liebe ich meine Geschwister in der Gemeinde? Wir haben gesagt, wir wollen es als einen Wert nehmen, dass Menschen hier in dieser Gemeinde bedingungslos und ohne Gegenleistung lieben. Und das haben wir jetzt hier an Hananias gesehen. Nur wie sieht das hier in dieser Gemeinde aus? Die Jüngeren, und das ist, du bist jung, wenn jemand älter als du bist. 2-3 Jahre älter, es muss nicht gleich ganz weit älter sein. Dient den Älteren, ihr Älteren, dazu gehöre ich auch, zu denjenigen, die 32 sind, weil ich 33 bin. Und den will ich begleiten im Glauben. Die Älteren begleiten die Jüngeren im Glauben, die Jüngeren dienen den Älteren. Und so nimmt diese Liebe vor euch an. Die Liebe sieht nach einer Entscheidung aus. Das ist kein Gefühl und sagt, ja, aber der mag mich nicht. Nein, was haben wir gesehen? Jesus ist mit dir. Er will nicht, dass du nach deinen Gefühlen lebst und nach deinen Erfahrungen. Das ist nicht das Maßstab der Liebe. Denn sobald du liebst, passiert Folgendes. Wird was sichtbar? Nämlich das vollendete Werk Jesu Christi am Kreuz. Das Blut fließt zur Vergebung aller Sünder und dass die Menschen sieht, dass sie geliebt sind und dass sie nicht vergessen sind. Deshalb, ich bitte euch aufzustehen und drüber mal nachzudenken, dass wir nicht auf Gott warten sollen, bis er eingreift, bis er eine Person verändert. Warte nicht darauf, sondern Gott wartet auf den nächsten Hananias. Gott wartet auf den nächsten Schritt der Liebe im vollen Vertrauen. Auch wenn das unmöglich erscheint, auch wenn alle Gefühle sich da widerstreben. Und dann denkst, die Welt bricht gleich zusammen und du brichst gleich zusammen und du kannst nicht mehr. Sagst, Heiliger Geist, ich will mich für dich öffnen, denn ich habe eine Beziehung zu Gott und ich demütige mich. Ich bin nicht besser als die anderen und ich weiß, dass du dich da durch diese Situation verherrlichen möchtest. Ich weiß, dass da eine größere Offenbarung und Erkenntnis von dir hervorgebracht wird, die nicht nur mir zugutekommt, sondern der ganzen Gemeinde in der Stadt und sonst wo. Und ich will meine Feinde und meine Freunde lieben, so wie du, Jesus Christus, sie geliebt hast. Und Hananias, der Name, hat Programm. Hananias heißt nämlich gnädig ist Gott. Und Gott hat sich durch Hananias tatsächlich gnädig gezeigt. Und Hananias hat das für sich angenommen. Lass uns das auch zum Programm machen und gnädig sein zu anderen Menschen und die Gnade Gottes aufzeigen, die vollkommene Liebe. Wenn du Menschen begegnest, begegne ihnen in Dienerschaft. Vergebe ihnen, höre zu, erwarte das Beste von den Menschen. Ermutigt einander, seid nicht hart, seid nicht zu kritisch. Vielmehr, entspanne, empfange, erledige und ernte. Entspanne in der Gegenwart Gottes. Empfange das, was der Heilige Geist dir sagt. Erledige das, was du empfangen hast. Und ernte die Freude, ernte die Liebe, ernte einen neuen, geretteten Menschen, ernte Freunde, ernte einen neuen Saulus, der zu Paulus wird. Wir haben nicht so viele Paulusse, weshalb haben wir nicht so viele Paulusse in der Welt? Weil die Beziehung zu Gott fehlt. Was haben wir hier in diesem Prozess gesehen? Es fängt an mit der Beziehung zu Gott, fängt an mit deiner Haltung und fängt an mit der Empfängnis des Heiligen Geistes. Bevor du überhaupt auf den Menschen zugehst, wenn du ein Problem hast mit einem anderen Menschen, fängt es an mit deiner Beziehung zu Gott. Wenn das nicht klar Schiff ist, wird die Beziehung zu anderen Menschen auch nicht klappen. Denn die Liebe fließt nur von Gott durch dich heraus. Und dann kannst du anderen Menschen lieben, aber zuerst empfange von Gott. Die Liebe ist elementar. Und wenn wir sie nicht haben in der Gemeinde, dann sind wir zu stolz. Wenn keine Liebe ist, dann führt dich das nicht in die Bestimmung, führt das die ganze Gemeinde nicht in die Berufung Gottes. Wenn wir nicht lieben, reproduzieren wir Hass. Und wenn wir nicht lieben, folgen wir nur unserem Verstand und das, was wir meinen, möglich ist. Aber Gott ist ein Gott der Unmöglichkeit und er lebt in dir. Und der, der in dir lebt, hat überwunden. Und so kannst du überwinden, wenn du in Beziehung mit Gott bleibst. Und so ist die Liebe stärker, die in dir ist. So geh hin zum Kreuz. Gott, ich leg dir die Person hin. Ich komme mit dieser Situation nicht klar. Aber ich weiß, du hast eine Lösung, wie für Hananias. Und ich weiß, dass du diese Situation gebrauchen möchtest, sogar Geschichte zu schreiben, wie bei Paulus. Ich danke dir, Vater, dass du uns heute dienst und dein Herz gezeigt hast für uns alle. Wir wollen uns eins machen mit deinem Herzen, mit deiner Liebe. Wir wollen nicht in diesem Eros hineinkommen, um geliebt zu werden. Wir wollen in diese Fülle, in diese Agape-Fülle hineinkommen, weil wir geliebt sind. Wir geben dir alles ab, Gott, und danken dir, Vater, dass wir dir jetzt vertrauen können. Heiliger Geist, füll uns. Wenn du merkst, du kannst nicht lieben, du bist überfordert, öffne dich. Wir gehen kurz in eine Lobpreiszeit hinein, öffne dich. Denn Gott ist mit dir. Denn Gott ist mit den Sünder. Wie viel mehr ist er mit dir? Wie viel mehr ist er mit dir, wo du in Verbindung stehst mit dem Heiligen Geist, der alles überwunden hat? Danke dir, Jesus. Halleluja, denn du bist gut.